Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Es wurde gefeiert an diesem Abend heute vor 15 Jahren, unter anderem in Warschau, Prag und Budapest.
Eine riesige Menschenmenge auf dem Platz vor dem Warschauer Königsschloss. Tausende Polen, die den Beitritt ihres Landes in die Europäische Union feiern.
Ja, die Stimmung hier ist ganz, ganz wunderbar. Es ist ein wunderschöner Abend, eine wunderschöne Nacht hier in Prag. Temperatur noch um die 17, 18 Grad. Ich stehe hier nur ein paar Meter von der Moldau entfernt.
Die ersten Feuerwerksraketen sind in den Himmel über der Donau aufgestiegen. Scheinwerfer zerschneiden die Nacht über der ungarischen Hauptstadt.
Und aus 15 Mitgliedern wurden über Nacht 25 und die EU-Osterweiterung ging in die Geschichte ein. Es herrschte Aufbruchstimmung damals. Wie viel davon aber ist geblieben? Was hat die EU-Osterweiterung bisher gebracht? Tim Beichelt ist Professor für Europastudien an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Einen schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Beichelt, haben wir auch 15 Jahre später noch wirklich Grund zum Feiern?
Ach, unter dem Strich würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Bilanz positiv ist. Ob man das jetzt unbedingt feiern muss, ist eine andere Frage. Man feiert ja auch nicht immer jeden Fünfjahrestag des Bestehens der Bundesrepublik so richtig toll, aber die Bilanz ist unter dem Strich auf jeden Fall nicht negativ.
Die EU-Osterweiterung in Deutschland war ja damals auch zwar mit ein bisschen Sorgen beachtet worden sozusagen von den Bürgern, aber insgesamt europaweit ja doch mit viel, viel Hoffnung verbunden, vor allem was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft. Wenn wir jetzt versuchen, so ein bisschen Bilanz zu ziehen nach diesen 15 Jahren, wer hat am meisten profitiert?
Ja, also Gesamteuropa hat profitiert, da einfach eine mögliche Konfliktzone, wie sich es ja auch jetzt in der Ukraine zeigt oder auf dem westlichen Balkan, einfach kleiner geworden ist und von daher Mitteleuropa heute auf jeden Fall weit ist von einer echten Entfaltung von Konflikten. Die Bundesrepublik Westeuropa hat auch profitiert, weil letztendlich die Wirtschaftsentwicklung, die auf Arbeitsteilung beruht, sich doch weiterentwickeln konnte und im östlichen Europa oder in Mitteleuropa, sage ich immer lieber, sind ja mitteleuropäische Staaten, hat sich die wirtschaftliche Lage auf jeden Fall auch gut entwickelt und ich denke auch besser, als wenn die Länder der EU nicht beigetreten wären.
Das heißt, wirtschaftlich gesehen haben im Prinzip alle was dazu gewonnen.
Ja, wie es bei wirtschaftlicher Entwicklung ist, insgesamt haben jetzt Länder dazu gewonnen, aber innerhalb jedes Landes, das gilt für Deutschland und das gilt auch für Polen oder Ungarn, gibt es natürlich bestimmte Sektoren der Wirtschaft und auch bestimmte Bevölkerungsgruppen, die nur in geringerem Maße profitiert haben. Man darf ja nicht vergessen, dass in vielen, vielen mitteleuropäischen Ländern erhebliche Migration aus den Ländern heraus stattgefunden hat. Ich glaube, 1 Million Polen alleine arbeiten in Großbritannien. Insgesamt 3 Millionen Polen, also Arbeitnehmer, haben das Land verlassen. Das zeigt ja auch, dass nicht alle gleichermaßen profitiert haben.
Der wirtschaftliche Aufschwung ist das eine, die europäische Idee das andere. Da muss man ja heute fast schon so ein bisschen fragen, wo ist die geblieben? Nicht nur in Ländern wie Polen oder Ungarn herrscht eine antieuropäische Stimmung. Auch hierzulande überwiegen die EU-Skeptiker. Wie ist das zu erklären?
Ja, das wird immer so gesagt. Ja, Sie sagen jetzt auch, die EU-Skeptiker überwiegen. Sie sind da, aber ob sie überwiegen, ist eine Frage. Ich habe hier mal ein paar Zahlen rausgesucht. 88% der Esten, 86% der Polen, also der Bevölkerung, 78% der Ungarn sagen, dass der Beitritt ihres Landes zur EU positiv war. Und man könnte ja auch eine ganze Reihe anderer Indikatoren jetzt noch nennen. Also die große Teile der Bevölkerung finden den EU-Beitritt gut und auch die Bilanz sehen sie positiv. Was negativ ins Kontor schlägt, sind manche Regierungen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Polen, die Länder, wo eben die Regierungen eigentlich eine andere Sprache sprechen, als aus der Bevölkerungsmeinung hervorgeht.
Ja, und die zunehmend populistischen Entwicklungen insgesamt in Europa, oder macht Ihnen dies keine Sorge?
Doch, das macht mir natürlich schon Sorge und das ist auf das Politikwissenschaftler und Europaforscher schon seit langem hinweisen. Es gibt in fast allen EU-Mitgliedstaaten so zwischen 5 bis 10 und bis zu 30, 40, manchmal auch über 50% der Bevölkerung, die mit der europäischen Integration nicht einverstanden sind. Es ist eine Minderheit. Es ist eine Minderheit und Europa ist nicht das einzige Thema bei Wahlen, aber die EU hat sich in den letzten 15 Jahren als etwas herauskristallisiert, ja, an dem sich Kritik, politische Kritik entfaltet.
Mhm. Kann man also sagen, dass die EU-Osterweiterung auch einen Zeitgeist geschaffen hat, aus dem diese populistischen Strömungen erst entstehen konnten?
Ja, vielleicht nur in Norwegen beispielsweise oder in der Schweiz sehen wir diesen Populismus ja auch. Das sind keine, oder in den USA, das sind jetzt keine EU-Mitgliedstaaten. Insofern bette ich das lieber ein in größere Entwicklung. Wir haben eine Globalisierung, eine Europäisierung, die hat die neuen Mitgliedstaaten viel, viel stärker getroffen als manche alten. Ich habe ja schon auf die Migration verwiesen, auch sonst. Da ist eigentlich kein Stein auf dem anderen geblieben im Rentensystem, im Sozialsystem, im Wirtschaftssystem. Und deswegen ist eigentlich für Sozialwissenschaftler auch nicht besonders verwunderlich, dass es da Protest und Protestpotenzial gibt.
Muss man also die Frage, was ist da schiefgelaufen, gar nicht stellen, weil das ganz normale Nebeneffekte sind, die eben bei so großen, weitreichenden Veränderungen einfach mit aufkommen?
Ja, man muss man sollte die Frage schon stellen. Ich würde die jetzt nicht unter den Tisch kehren, aber sie hat mit der EU und mit der europäischen Integration nur bedingt zu tun. Wir sind in der Phase von einem ganz schnellen, von einem rapiden gesellschaftlichen Wandel und da gibt's natürlich Missmut und da gibt's auch Protest dagegen. Und deswegen würde ich eher dafür plädieren, sich mit den sozusagen unmittelbaren Gründen dieses Protests zu beschäftigen. Und die EU spielt da nur so eine Mittlerrolle. Sie kristallisiert sich eben als ein relativ bürgerfernes, bürokratisches Instrumentarium heraus. Ist ja auch nicht immer ganz transparent, aber im Prinzip sind in der EU eher Reaktionen zu beobachten auf die Globalisierung. Mhm.
Welches sind denn aus Ihrer Sicht die unmittelbaren Gründe, die so viel Unmut aufbringen?
Naja, wachsende Ungleichheit innerhalb der Länder. Gerade in jüngster Zeit sind wieder Daten rausgekommen in Deutschland, wie viele Personen trotz vollen Jobs eigentlich nicht genügend Geld nach Hause bringen, um ordentlich zu leben. Das ist in osteuropäischen Staaten noch in viel größerem Umfang der Fall. Und dann natürlich auch die, was wir lange unterschätzt haben, so das Gefühl der nationalen Identität, der regionalen Identität, das bedroht wird dadurch, dass die Wirtschaft immer globaler wird, dass sich politische Entscheidungen ganz woanders abspielen als im eigenen Land oder erst recht in der eigenen Region. Das sind so Entfremdungserscheinungen, die globale Ursachen haben.
Was kann Europa da konkret gegen tun?
Viele sagen, und ich sage das auch, dass eigentlich die europäischen Institutionen noch gestärkt werden müssten, besonders was Entscheidungsfähigkeit angibt. Da ist viel, viel politische Bildung nötig, weil das nämlich auf der anderen Seite natürlich bedeutet, dass man Entscheidungen, die auf regionaler Ebene oder auch selbst auf nationaler Ebene getroffen werden müssen, sozusagen mit großem Vertrauen nach Brüssel delegieren muss. Und da müssen vielleicht auch die europäischen Eliten mehr tun, um das den Bürgerinnen und Bürgern nahezubringen. Und Sie sehen schon, das hat jetzt nicht nur was mit Osteuropa oder Mitteleuropa zu tun, sondern genauso gut mit Westeuropa, mit Deutschland, mit Frankreich, mit Spanien und so weiter.
Und da gibt es wahrscheinlich auch keine kurzfristigen Lösungen. Was heißt aber all das, was wir jetzt besprochen haben, für den Ist-Zustand der EU, auch mit Blick auf die bevorstehenden Europawahlen? Driftet Europa weiter auseinander hin zu mehr Nationalismus?
Ja, also ich empfehle Gelassenheit, weil wir nämlich in Europa eigentlich etwas beobachten, was das Wesen von Demokratie ausmacht, nämlich Streit und Interessengegensätze. Und die äußern sich manchmal in Polen und in Ungarn und in der Tschechischen Republik und in Italien, so wie ich mir das persönlich nicht wünsche. Aber auf der anderen Seite ist es gut, dass diese Konflikte doch irgendwo ausgetragen werden können. Und das Europaparlament ist nun mal eine demokratische Bühne. Und man sollte jetzt nicht von vornherein verdammen, wenn andere politische Positionen als die eigene im Parlament vertreten sind. Solange sie demokratisch sind, sehe ich in dem Populismus nicht nur Gefahren. Es ist eben auch so ein Sensorium dafür, dass in manchen gesellschaftlichen Schichten, in manchen Regionen die Dinge nicht so laufen, wie wir es uns wünschen könnten.
Und das ist doch auch einmal ein schöner Aufruf zu Gelassenheit von Tim Beichel, Professor an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Ich danke Ihnen.
Ja, vielen Dank.